Hallihallo, hier ist Julia Schölzl und ich sage euch, heute wird es interessant. Wir sind mit dem Uhu Bubu auf Zeitreise und heute kommen wir ins 20. Jahrhundert. Da gibt es die verrücktesten Sachen, zum Beispiel Komponisten, die Radiergummis, Schrauben und anderes Kleinzeug zwischen die Klaviersaiten gesteckt haben. Wie das klingt, der Uhu hat's rausgefunden. Auf geht's!
Uhus Flug durch die Jahrhunderte. Die Aufzeichnungen eines komischen Kauzes.
Los geht's.
Das 20. Jahrhundert. 12 Töne, blaue Noten und was sonst noch war.
Dong, dao, dao, tada! Da bin ich.
Wir haben doch noch gar nicht offiziell begonnen mit dem 20. Jahrhundert.
Macht nichts.
Von wegen macht nichts. Viele, viele Menschen haben bis 1899 geglaubt, die Welt würde mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts untergehen. Da kann man doch nicht einfach so hineinpoltern, als ob nichts gewesen wäre.
Ach, Ivo, als Super-Uhu kam, war die Welt doch wieder in Ordnung. Immer schneller vor Ort, als die Polizei erlaubt, mit Lichtgeschwindigkeit. Dazu noch weise und klug wie Zarathustra.
Ja, ja, passt schon, passt schon. Die Aufschneidernummer kennen wir schon aus den anderen Jahrhunderten. Allerdings, wenn ich mir dich so recht anschaue, hättest du dich damals noch nicht getraut, so einen albernen blauen Badeanzug anzuziehen. Und auf deiner schmächtigen Uhu-Brust prangten noch nicht die Buchstaben S-U. Steht wohl für Sau-Uhu, Strolch-Uhu.
Bitte?
Oder
also,
Sowjetunion.
Nein, nein,
oder Sturm-U-Boot, Sumpfwurz, Suppenhuhn, Synonymwörter Buhu.
Jetzt ereifere dich mal nicht so. S-U steht selbstverständlich für Super-Uhu.
Ja, ja, verstehe. Blauer Turnanzug, rotes Unterhöschen drüber und dann noch roter Umhang. Da hat mein Freund Uhu sich an Superman orientiert.
Irrtum, alter Knabe. Erst 1938 wurde Superman erfunden, der furchtlose Held zu Wasser, Land und Luft.
Der Mann mit Teleskopblick, unverwundbar turboschnell, super Gehör.
Ja, du sagst es. Aber mich, den furchtlosen Helden, gab es jedoch mit genau diesen Stärken schon am 1. Januar 1900. Ja, Superman hat im Prinzip Super-Uhu geklaut. Ich meine, welcher Mensch kann fliegen, eh? Das kann man sich ja nur bei einem Vogel abgucken, gell?
Wenn wir weiter so quasseln, zerrinnt uns das 20. Jahrhundert noch zwischen den Fingern.
Krallen, bitteschön.
Ja, danke. Also, was geschah wirklich? Na los.
Ja, die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber, so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar, drum hört hin, wie's einstmals war.
Am Anfang herrscht noch Frieden und in den Städten gedeihen Kunst und Kultur.
Immer mehr Technik kommt in den Alltag. Straßenbahnen, das Telefon, das Auto, das Flugzeug.
Doch dann kommt es zur Katastrophe.
Der Erste Weltkrieg bricht aus.
Über 9 Millionen Menschen sterben. Die Deutschen und Österreicher kämpfen gegen England, Frankreich, Russland, Serbien. Später kommen noch andere dazu, zum Beispiel die USA.
Deutschland verliert.
In Russland kommt es zur Revolution. Lenin will eine Gesellschaft, in der alle gleich sind.
Und allen alles gehört.
Das nennt man Kommunismus.
Die Frauen kämpfen für ihre Gleichstellung mit den Männern und dürfen zum ersten Mal wählen gehen.
Immer mehr Leute hören Radio und gehen ins Kino.
Dann kommt die Weltwirtschaftskrise. Viele Unternehmen gehen pleite. Es gibt tausende Arbeitslose. Das Geld ist nichts mehr wert.
In Deutschland kommt Adolf Hitler an die Macht, ein Diktator.
Er behauptet, Juden seien schlechtere Menschen als Deutsche und lässt sie daher zu Tausenden umbringen.
Hitler fängt den Zweiten Weltkrieg an. Deutschland, Italien und Japan kämpfen gegen den Rest der Welt.
Die Menschen kämpften gegeneinander im 20. Jahrhundert. Auf der ganzen Welt. Das ist eine Sache. Aber um das mal loszuwerden, zwischen Mensch und Tier herrschte auch nicht gerade eitel Sonnenschein.
Mhm. Du meinst Hühnerfarmen, Tierversuche, Schweinemast und sowas.
Ja, exakt. Der Mensch nutzt das Tier an jeder Ecke aus. Knochenmehl für Gummibärchen, Federn fürs Kopfkissen, Hühnerbrust auf dem Salat. Wirklich schamlos. Auch ich, Super-Uhu, bin davon nicht verschont geblieben. Beinahe wäre ich unters Küchenmesser gekommen damals.
Was, du? Ich denke, Uhu-Braten schmeckt nicht. Was ist denn das für eine Gegend, wo man so ein Zeug isst?
Ungarn. Aber da sind sie mir ganz schön auf die Federn gerückt. Dabei klingt das Magyarisch-Ungarische echt hübsch.
Deren Sprache hat übrigens viel mit dem Finnischen gemeinsam.
Eher mit dem Fiesischen, ja. Naja, ob Finnisch, Ungarisch oder was auch immer, verstehen konnte ich sie nicht. Ich also voll auf Erholung eingestellt.
Bisschen im Plattensee planschen und Piroschka zur Paprika einladen, was?
Ja, so sollte es sein. Vor gut 100 Jahren hatte ich mir das nämlich idyllisch vorgestellt, den ultimativen Ungarnurlaub. Aber es erwies sich als unzumutbar.
Sozusagen Pustekuchen, prima Puster.
Ich reise ja sehr gerne. Mal rauskommen und so ein paar Tage ausspannen. Ich meine, wozu hat man schließlich Flügel? Ja, also, und so bin ich eben auch mal nach Ungarn gekommen im Urlaub. Hab da zufällig auch Freunde. Naja, muss so um 1900 rum gewesen sein, also knapp 100 Jahre her. Hey, was ist denn mit meinem linken Flügel los? Hey, Antriebsschaden! Hilfe! Hallo, Flugüberwachung! SOS, hier spricht Flug UHU1! Ich verliere den Kurs! Keine Ahnung, wo ich mich genau befinde! Flug UHU1 schmiert! Ah! Aua! Flug UHU1! Meldet Bruchlandung, Totalschaden. Roger und over. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Moment mal, ich bin auf irgendwas Weichem gelandet.
Ja, lauf mir.
Irgendwas spricht da. Ich sehe Füße, ich sehe Beine. Oh, ich habe einen Eingeborenen getroffen.
Da kannst du jetzt gern unten. Runter von mir, scheißliche Federvieh! Ich krieg keine Luft mehr!
So ein Glück, dass ich auf Bienen aufgekommen bin. Ich hätte mir bei dem Aufprall ja sonst was tun können.
Weit und breit ist nichts aus der Steppe, Pferde und Gänse. Und ausgerechnet mit mir, du musst zusammenprallen, du blöder Vogel! Federn! Federn! Hab den ganzen Hals voller Feder. Das ist ja ekelhaft.
Ja. Und auch noch von meinen Besten. Aber ich will mal nicht so sein. Gestatten, Bubo, mein Name. Mit wem habe ich das Vergnügen?
Na ja, sehr unangenehm. Ich heiße Bella. Bella Bartok.
Bella, altes
Haus.
Du hast mein Leben gerettet. Das müssen wir feiern. Ich werde dich einfach etwas begleiten und du kannst mir ja dann alles zeigen.
Na, als geschlossen. Ich muss weiter Lieder sammeln.
Was sammeln?
Lieder, ungarische Volkslieder, Bauernlieder, Lieder eben. Na, was dagegen?
Lieder sammeln. Na,
sag ich doch.
Natürlich, ich persönlich sammle ja auch.
Was?
Zum Beispiel Mäuse.
Na, so Blätzchen.
Der Ärmste, es muss ihn am Kopf erwischt haben. Die Sprache ist auch hin. Also, wo geht's lang?
Na, für mich geradeaus, da vorne zu dem Gehöft.
Tja, Bela und ich sind dann zu diesem ziemlich runtergekommenen Bauernhof marschiert. Er hat geklopft und dann hat ihm eine alte Bauersfrau aufgemacht.
Was willst du? Ich hab nix. Aber den fetten Uhu, den kannst du da lassen zum Braten.
Moment, das ist ein Missverständnis. Ich bin Musikwissenschaftler und mein Freund Bela hier möchte nur...
Halt den Schnabel.
Bitte?
Guschen. Gute Frau, mein Name ist Bela Batok und ich bin Komponist. Ich bin auf der Suche nach die echte alte ungarischen Volkslieder. Sie wissen schon, diese feurige Musik, wie spielen die Zigeuner. Sie könnten nicht zufällig mir was vorsingen.
Was tut das denn?
Na, damit ich kann aufschreiben die Melodie, sodass sie nicht wird vergessen.
Und dann?
Na ja, dann. Ich benutze diese alte Melodie und baue sie ein in meine eigene Musik.
Hä?
Ja, so entsteht dann ein 1A neue original ungarische Musik nach altem Muster.
Und was habe ich davon?
Na ja. Sie hätten getan etwas für die moderne Musik aus unserer geliebten ungarischen Heimat. No?
Mir doch wurscht! Nur Bares ist Wahres! Rück die Kohle aus oder du kannst dich verziehen!
Ich hab nichts bei mir im Augenblick. Sie könnten nicht vielleicht trotzdem...
No, kann ich nicht!
Na, klein da Lieder.
Kann ja jeder kommen!
Hallo! Moment! Na, wie wär's, wenn ich doch diesen prächtigen, fetten Uhu hier...
Was? Du bist ja völlig durchgedreht, Bela. Du kannst mich doch nicht an diese widerliche Alte verhökern. Doch nicht für ein paar lausige Kinderlieder.
Nur Volkslieder, Bubo, Volkslieder. Es geht um Ungarn, ums Vaterland, um unsere Stolz, unsere Musik. Dafür, wir müssen alle bringen Opfer. Hm? Hallo! Gute Frau, aufmachen!
Gute Frau! Ja, schon, aber ich bin doch gar kein Ungar. Oh, lass los! Du wirst mir noch eine Schwungfeder ausreißen. Ich bin Gast aus Deutschland, Germania, Germany.
Mach nix, Bubu. Kannst du trotzdem bringen Opfer für Ungarn. Ne? Hallo, aufmachen, gute Frau. Nur ein Lied und ich lasse da den fetten Uhu.
Halt! Oh. Bela, warum singst du nicht einfach selber?
Na, bist du blöd? Ich will ganz alte Lieder, die nur die Leute kennen auf dem Land. Bitte schön, Frau, bitte. Ein Lied.
Aber nur ein einziges Lied.
Dankeschön.
Hätten wir erstmal die Stimme hören müssen. Aus dem Stegreif. Auf dem Dauern, da tut's schauen, zieht der Eiskalt der Wind und der Neid tut trauern, weil der Bub nimmer kommt.
Oh, wunderschön, das klingt nach Paprika.
Echte alte Volksmelodie. Uhu, war nett, aber jetzt, ich muss sagen, tschüss. Bitte, hier ist Ihr Vogelfrau.
Ey, Bella, die Alte hat dich reingelegt.
Was? Ach ja?
Jo. Erstens war das österreichisch und nicht ungarisch.
Na und? Ich bin Österreicherin.
Und
sie?
Ja. Zweitens klingt alte ungarische Musik ganz anders.
Na. Woher will ein fetter Uhu aus Deutschland das wissen?
Fett, das verbitte ich mir. Weil ich ungarische Freunde habe. Die kommen aus einer riesigen alten Familie. Und die spielen immer Musik von ihren Vorfahren. Dazu gibt's keine Noten. Nur das, was der Urgroßvater seinem Sohn und der seinem und der seiner Enkeltochter und so weiter eben vorgespielt hat.
Ach jo?
Ja, und das klingt aber sowas von anders.
Na und wie bitte?
Also ich mach mal,
Na, aber das klingt ja wohl nach gar nichts. Weder du noch Moll. Und was soll das überhaupt für Tonart sein?
Ja, das ist ja der Witz. Bei denen ist das mit den Tonarten anders. Also mit den Tonleitern. Die klingen nicht wie bei uns. C, D, E, F, G und so. Sondern da sind auch noch mal Töne dazwischen. Ja. Oder die Tonleiter ist manchmal nur ganz kurz. Zum Beispiel nur mit 5 Tönen. Das klingt dann so ähnlich wie bei den Chinesen. So, und jetzt will ich gehen. Tschüss.
Na halt, warte mal! Sing doch noch was! Ich schmeiße weg meine ganze Sammlung! Uhu, ich brauche dich! Ich werde dich nie mehr verkaufen! Bubo, bitte!
Tja, aber das war mir dann wurscht. Béla Bartók hat damals erkannt, dass die ungarischen Melodien, die er bisher gesammelt hat, gar nichts mit der wirklichen Volksmusik zu tun hatten. Jetzt wusste er, dass es noch viel ältere Musik gibt. Und plötzlich hat auch seine eigene Musik ganz anders geklungen. Heute würde man sagen, unverkennbar Bartók.
Hü, unverkennbar Bartók, hey. Du hast dich ja zum Prädikats-Ethnomusikologen gemausert, damals in der Pusta.
Naja, gemausert. Im buchstäblichen Sinne.
Auf dieses Sammeln von Volksmelodien standen aber nicht nur die Ungarn, nein, auch in Russland war das modern.
Alles Stümper im Vergleich zum Bartók. So versessen wie der war keiner. Später spazierte der sogar mit einem Tonbandgerät herum und hat die Singerei aufgenommen. In der Pusta, da lauscht er jedem Huster. Er lässt sich kein Tänchen entgehen und denkt sich, wie ist das schön.
Und der Uhu lässt das jetzt sein, denn für meine Ohren und alle anderen ist das eine Pein. Drum, Uhu, schweig, wir hören jetzt Musik. Musik.
Ach Gottchen, wenn ich das höre, da schlottern mir schon die Schwanzfedern. Russische Musik ist gleich russischer Winter für mich jedenfalls und das heißt saukalt. Ach je, und dann noch die russische Revolution. Zackabum, putsch, putsch. Das waren harte Jahre in Petersburg 1917.
Sicher, Genosse Uhu. Aber noch bevor Lenin Herrscher des Landes wurde, noch bevor von Panzerkreuzer Aurora gefeuert wurde, da gab es in Russland ein mächtiges Häuflein.
Oh ja. Da gab es viele Häufleins von Pferden, russischen Windhunden, Eseln. Mächtig finde ich allerdings übertrieben.
Naja, ein ganz toller Super-Uhu Karlauer. Vielen Dank. Ohne jenes Häuflein, das ich meine, bestehend aus 5 Komponisten, hätte es nie russische Musik gegeben. Sie waren die Begründer der russischen Musik.
Nie begegnet den Typen. Aber mal unter uns, nicht nur ein Häuflein, sondern einen Haufen russisch Brot habe ich damals gefuttert. Ah.
Wo du gerade von Brot sprichst, ein russischer Komponist, ein sowjetischer, um genau zu sein, der hatte es besonders schwer, seine Brötchen zu verdienen. Er wand sich hin und her, veränderte seine Musik wie ein Chamäleon seine Farbe. Heute stramme Marschmusik, morgen kitschige Filmmusik, dann donnernde Festtagsmusik, 2 Stunden später eine traurige Sinfonie.
Ja, ich weiß schon, wen du meinst. Den Zungenbrecherowitsch. Wie heißt er noch gleich? Schostowitsch oder Sowitschisch.
Akku fehlt noch.
Ach ja. Akko Schostowischowski Jetschischako oder so, nicht?
Ja, eher oder so.
Dmitri Schostakowitsch.
15 Sinfonien hat er geschrieben. So viele Tore gibt's in keinem Fußballspiel.
Aber schon irgendwie traurig, der Schostakowitschi.
Mhm. Unter den Künstlern gibt's eben nicht nur Lachsack-Uhus.
Scheint so.
Manche haben ganz langsame Melodien geschrieben, mit riesigen Bögen, so weit und vielfarbig wie ein Regenbogen. Hör hin. Super Uhu, jetzt nimm dir das mal nicht so zu Herzen. Das ist Musik, das sind Töne, die kommen und verklingen.
Das sagst du so locker. Aber mein Herzchen beutelt es. Hast du zufällig ein Taschentuch?
Nein, tut mir leid. Aber du kannst doch in deinen Super Uhu-Umhang schneuzen.
Danke, guter Tipp.
So, und jetzt trink erst mal was. Hm? Ich habe uns einen Kaffee gemacht. Passt jetzt ganz gut. Weißt du...
Ach, ja.
Nein, weißt du eigentlich noch, was am 7. Januar 1907 geschehen ist? Du kleines Superhirn, du.
Also 1908, warte mal, da ist ein Meteorit auf Sibirien gedonnert und hat einen riesen Krater in die Erde gehauen. Aber 1907, gab es da nicht die ersten Verkehrsampeln in Cleveland, Ohio? Ach nee, das war 1907
In Wien, da sitzt Arnold Schönberg in einem Wiener Kaffeehaus.
Ach je, der mit den großen traurigen Augen.
Jetzt hör doch mal auf mit deiner Trauerklosnummer.
Ja, und gegessen hat der Schönberg. Berg bestimmt Trauerklößchensuppe und anschließend Gulasch mit Trauerkloß.
Quatsch, Palatschinken.
Nein, niemals. Zwetschgen-Trauerkloß mit Semmeldrösel.
Drösel.
Eben.
Palatschinken, glaub's mir. Wart's ab.
So, der Tisch wäre auch wieder sauber. Meijö, die Gäste machen sich heute ein bisschen rar. Naja, kein Wunder, bei dem Schneetreiben.
Ja, das Fräulein Fanny, guten Morgen.
Yeah, unser Herr Hofoperndirektor. Einen schönen guten Morgen, Herr Mahler. Sie erkennt man ja kaum, so über und über mit Schneeflockeln.
Das ist ja vielleicht auch besser, wenn mich heute keiner erkennt.
Ja, wie meinen Sie das jetzt, Herr Direktor?
Steht heute noch nichts in der Zeitung.
Ah, wir haben doch heute noch gar keine Zeitung gekriegt, vor lauter Schnee.
Na, wunderbar. Dann kann ich in Ruhe meinen Braunen genießen und den Skandal hinunterspülen.
Ja, was für ein Skandal. Jetzt sag's.
Ach, vorgestern. Die Uraufführung. Schönbergs Quartett D-Moll.
Ja, und das D-Moll, das war so ein Skandal.
Ach, nein. Mit D-Moll hat das bei weitem nichts zu tun.
Aber mit dem Schönberg. Ja, jetzt setzen Sie ihn erst einmal. Ja? Schauen Sie, da am Fenster. Der Künstlerstammtisch beim Klavier ist noch frei.
Sehr schön. Neben einem Klavier fühle ich mich immer fast wie daheim.
Ja, sehen Sie. Aber das ist doch kein Wunder. Der Schönberg, der komponiert doch allerweil so ein modernes Zeug. Das sagen die Leute zumindest. Und die Leute sagen auch, das klingt so schräg, dass das keine Musik ist, sondern eine Zumutung. So irgendwie, die, naja, auf jeden Fall nichts zum Mitsingen.
Dann sollen die Leute auch nicht ins Konzert kommen, wenn sie von Kunst keine Ahnung haben. Lieber kein Publikum als eines, das zischt.
Was? Haben's zischt die Leute? Oje, das wird dann schon wieder sowas Ohrenbetäubendes, Unharmonisches gewesen sein.
Ach, gehen's, Fräulein Fanny. Sie hören doch nur Strauß. Und Strauß. Sie kennen Schönbergs Musik doch gar nicht.
Die will ich auch gar nicht kennen. Sonst fühle ich mich bestimmt ganz unharmonisch.
Da ist er ja. Ja, kommen Sie rein.
Ja, wenn man vom Skandal spricht, dann klopft er gleich ans Fenster.
Mit der Zeitung in der Hand. Na, mein lieber Schönberg.
Werter Herr Maler.
Guten Morgen, der Herr Kompositeur. Was darf ich denn den Herrn Künstlern bringen? Zwei große Braune, wie immer.
Ja, bitte.
Ja, und für mich noch einen Marillenpalatschinken.
Ja, ist recht.
Den Tag muss ich mir versüßen.
Hat die Presse so schlimm geschrieben?
Ach, wenn ich das alles glauben würde, dann würde ich kein Quartett, sondern nur noch Walzer komponieren. Da, hören Sie. Strauss, letztes Jahrhundert. Ja, Schmalz fürs Ohren, Schmalz. Das mag's Publikum.
Und? Das steht nun.
Ich sag Ihnen, Maler, kein musikalisches Bewusstsein, alles nur Unverständnis. Wahrscheinlich haben die Leute so gezischt, weil das Quartett so lang war. Keine konservativen vier Sätze, sondern nur ein einziger.
Einen von diesen penetranten Zischern im Publikum habe ich ja versucht zurechtzuweisen. Ah. Sie haben nicht zu zischen. Und was meinte dieser Kulturbanause? Ich zische auch bei Ihren Symphonien. Eine Unverschämtheit.
Das ehrt mich aber, dass Sie für die entrechtete Kunst so aufflammen.
Na, geben Sie mir die Seite. So.
Ja, aber
so. Geiles Look und Druck, dieser Hohn und diese Abscheu von diesen Ahnungslosen. Sie und ich, aber Sie vor allem, lieber Schönberg, leben in der falschen Zeit und am falschen Ort. Warten Sie ab, irgendwann wird sich das musikalische Bewusstsein ändern.
So? Wie viele Skandale muss ich noch aushalten?
Ach, sehen Sie, jeder Skandal macht Sie nur stärker. So. Und irgendwann kommt der Tag, wo...
So, der Kaffee kommt. So, bitteschön.
Ja, apropos bitteschön, Fräulein Fanny, drehen's das Grammophon ein bisserl weg. Gerade am Morgen ist mir der Strauß ein Graus.
Ja, gut. Aber andere Schellack habe ich nicht zum Auflegen. Ein Schönberg-Quartett gibt's eben noch nicht als Aufnahme.
Ah, der Kaffee tut gut. Ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen.
Zwecks der Geschichte?
Nein, Ivo, dieses ständige Glockengeläut macht mich ganz irr. Meine Wohnung ist umgeben nur von Kirchen. Die eine bing, bang, 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 bang. Die andere dinge, 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 dong.
Ach. Das macht doch nichts. Nehmen Sie die Glocken einfach in Ihre nächste Symphonie.
Eine sehr nette Idee. Und das Zischen der Leute kann ich gleich dazu komponieren.
Warum nicht? Mut zur Kreativität.
Lieber Maler, da habe ich vielleicht eine bessere Idee. Eine ganz neue Idee. Die ganze Nacht ist sie mir nicht aus dem Kopf gegangen.
So?
Sagen Sie, wie viele Töne habe ich auf dem Klavier?
12. Und weiter?
Wenn ich jetzt diese 12 Töne nehme und jeder einzelne Ton ist gleichberechtigt.
Wie?
Ohne jegliche harmonischen Gesetze, versteht sich.
Aha.
Das ist wie beim Malen. Wenn ich ein Bild male, habe ich Farben. Aber wer sagt mir, dass ich mit Grün einen Baum malen muss? Oder dass ich überhaupt einen Baum malen muss?
Und die Töne sind dann wie die Farben?
Ja, ich male mit den Farben zwar nach einem System, aber ich male einfach nur die Farben und keine Bäume.
Also, jetzt sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und die 12 Töne?
Ja, die 12 Töne kommen alle dran in der Musik. Ich habe eine bestimmte Reihenfolge, eine Grundgestalt, in der alle 12 zu hören sind. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Und das ist Ihre neue Komposition.
Na, es geht schon noch weiter.
Dann haben wir Künstler im Haus schon wieder umeinander geklimpert. Ihr Palatschinken.
Ja, aber danke. Fanny, was fällt Ihnen zu Krebs ein?
Krebs?
Ja.
Ja, der zwickt. Und was Sie da auf dem Klavier spielen, das zwickt mir auch in die Ohren.
Ach, rückwärts. Ein Krebs geht rückwärts.
Ah, und jetzt das Ganze rückwärts gespielt.
Na jö, das dreht mir ja gleich den Magen.
Warten Sie. Jetzt drehe ich das Ganze um. Die oberen Töne werden jetzt unten gespielt.
Aha, die Umkehrung, verstehe ich.
Ja. Ich krieg einen Drehwurm. Na, mir klangt's. Sie verschrecken mir ja nur die paar Gäste mit ihrer Umdreh, mit ihrer Krebsmusik.
Genau. Und von der Umkehrung kann ich wiederum einen Krebs spielen?
Ja.
Jetzt ist aber sofort Schluss.
Ja, und dann kann man das alles noch transponieren.
Schön, Deck. Das wird ein Geniestreich.
Ja, freilich. Nichts transponieren. Ich lasse jetzt gleich raus transportieren aus dem Kaffeehaus. Alle zwei.
Aber.
Und zwar rückwärts. Was hier gespürt wird, das bestimme immer noch ich. So, und jetzt lasse ich das Grammophon schön laut in ihre Richtung spüren.
Ich glaube, da esse ich lieber meine Kaffee.
Damit sie nichts mehr mitkriegt. Hast sowas Unharmonisches, sowas. Na. Eine Beleidigung für jedes Ohrwaschel. Keine Ahnung von Musik. Künstler.
Palatschinken.
Ich hatte es bereits prophezeit.
Und Krebs. Haben Sie den auch gegessen?
Nein, die Tonfolge heißt nur so.
Also diese Fanny, eine unfreundliche Type. Weniger Krebs, mehr Giftschlange.
Genug der zoologischen Spielereien, Uhu. Man könnte zur Zwölftonmusik ein viel besseres, ein herrliches Spiel erfinden. Jeder Ton muss mal dran sein. So eine Art Tönchen ärgere dich nicht.
Dafür bräuchte man aber gute Ohren, was? Super Uhu-Ohren zum Beispiel.
Dann hör doch mal genau hin. Zum Beispiel jetzt. Und? Die Ohren gut genug?
Sowieso.
So klingt die eine Seite der modernen Musik. Es kam aber auch eine andere Art in Mode.
Na klar, hat ja auch jeder zwei Ohren.
Für die andere braucht man weniger das zwischen den beiden Ohren, also das Hirn, da braucht man mehr die Hüften.
Ja, Bauchtanz oder was?
Super Uhu beim Schleiereulentanz, wirklich sehr nett. Ich dachte jedoch mehr an Ragtime, was Fetzendes, Rhythmisches, ohne komplizierte Melodie.
Oder Zwölftonrechnung.
Musik für jedermann.
Und Uhus.
Lässig, wie du den roten Super-Uhu-Umhang zum Rhythmus swingen lässt.
Ja, ziemlich cool. Ich als Typ so.
Ja. Damals konnte man die Musik übrigens noch nicht aus dem Internet als Download bekommen.
Ja, und nix MP3, CD-Spieler oder E-Topf.
Zum Musikhören ging man in den Konzertsaal, in die Oper oder man legte sich eine Schellackplatte auf das Grammophon. Diese schwarze, harte Scheibe bestand aus einer Rille und auf dieser fährt eine Nadel entlang.
So wie ein Zug auf einer Schiene quasi.
Ja, so ähnlich. Jedenfalls scheppert dann aus einem großen Trichter die Musik.
Auf Tonbändern konnte die Musik auch aufgenommen werden. Wenn einem allerdings so eine Rolle mit einem Band runterplumpst, au je, dann hat man einen üblen Bandsalat.
Für einen dauerhungrigen Uhu natürlich ein gefundenes Fressen.
Ich lach mich schlapp.
In den 1920er Jahren hatten viele Leute nicht nur so ein Grammophon, sondern noch einen anderen kleinen Kasten in ihrem Wohnzimmer stehen. Groß genug übrigens, um damit einen Uhu gefangen zu halten.
Bitte?
Allerdings kamen da ziemlich kluge Dinge heraus. Und Musik. To you.
Welcome, welcome, willkommen, willkommen, wo immer ihr uns zuhört. Ob auf den schneebedeckten Gipfeln der Rocky Mountains oder in der unendlichen Weite der Prairie, hier ist Radio B-Flat, der Sender mit dem Swing. Radio B-Flat, das coolste Programm aus der heißesten Stadt, New York City. New York, the famous Big Apple, der berühmte große Apfel. New York, eine Stadt zum Reinbeißen. Bleibt bei uns und auch ihr seid dabei, wo der Apfel besonders knackig ist. Hier ist Radio B-Flat und am Mikrofon Swing Ding Ring ist euer Jazzman Ronnie Riff. Swing Ding Ring. Hier ist euer Jazzman Ronnie Riff auf Radio B-Flat. Sagt selbst, Leute, leben wir nicht in einer fantastischen Zeit? Wow, was gibt es nicht alles für sensationelle Erfindungen, wie etwa das Radio? Yeah, auf Ätherwellen düsen wir durch Zeit und Raum. Und sind wir New Yorker nicht alle stolz auf unser neues, fantastisches Empire State Building? Der Wolkenkratzer, der die Engelein an den Fußsohlen kitzelt. Aber was wäre unsere wilde, fantastische Zeit ohne diesen neuen Sound, der die ganze Welt in Raserei versetzt? Das ist der Jazz. Swing Ding Ring. Der Globus spielt verrückt, die Kontinente hüpfen im Jitterbug, die Regentropfen trommeln den Dschungelstomp. Und wollt ihr wissen, wo das Zentrum dieses Chigagadong-Jazz-Erdbebens ist? Richtig, es ist unser wunderbares, einzigartiges New York, New York, New York! Und schon schalten wir zu unserem Jazz-Reporter Charlie Chaser, denn der bringt euch die heißesten Plätze der heißesten Stadt direkt in euer Wohnzimmer.
Hallo? Hallo, Studio?
Hi, Charlie, wir hören dich.
Alles super, alles klar. Hier spricht Charlie Chaser, die schnellste Zunge von Radio B-Flat, dem Sender mit dem Swing. Nun, ich stehe hier an der Ecke 125. Straße Central Park West. Um mich herum tobt das totale Leben. Autos hupen im Offbeat, Nachtschwärmer ziehen lachen von Club zu Club. Neonreklamen blinken im endlosen Staccato. Was gibt es Aufregenderes als einen Abend in New York? Und wo ist dieser Abend aufregender als hier in Harlem, im Norden von Manhattan? Take the A-Train heißt ein Hit des berühmten Jazzmusikers Duke Ellington. Du musst einen Zug der Linie A nehmen, um nach Harlem zu gelangen. Genau so ist es. 15 Minuten dauert die Fahrt und schon bist du in einer Gegend, die als schwarze Hauptstadt Amerikas gilt. Nirgendwo sonst wohnen so viele Afroamerikaner wie in diesen Straßenzügen, in denen auch der Jazz sein Zuhause gefunden hat. Ich sage euch, hier in Harlem entstehen heute die Sounds, die morgen die Welt erobern. Hier sind Bands, die hottesten Big Bands.
Charlie Chaser, hallo. Hallo! Oh, sorry, Leute, I'm so sorry. Eine kleine Störung. Der Rundfunk ist zwar fantastisch, aber technisch noch leider etwas unausgereift. Well, no problem. Alles halb so schlimm, denn ich habe einen Gast hier im Studio von Radio B-Flat. Er sitzt dort drüben am Klavier und wird uns etwas über die Geschichte des Jazz erzählen. Begrüßt mit mir den einzigartigen, unvergleichlichen Bobby Blues.
Chris Kuhlmann?
Alles super cool.
Okay. Ihr Typen wollt also wissen, was es mit dem Jazz so auf sich hat.
Das wäre doch fantastisch.
Wenn das so ist, Freunde, dann fangen wir mal ganz von vorne an. Wo wurde der Jazz geboren, na? Also, der Jazz ist ein Lauselümmel aus New Orleans, der Stadt, in der auch der gute alte Bobby Blues vor vielen Jahren zum ersten Mal ins Licht dieser Welt blinzelte. New Orleans. Tief unten im Süden, dort, wo der gewaltige Fluss Mississippi träge dem Ozean entgegenfließt.
New Orleans?
Korrekt. New Orleans, Mann, wie ich es vermisse. Denn dort ist alles so anders als hier in dieser Steinwüste, New York.
Wirklich?
Wirklich. Wusstest du, dass in New Orleans viele Menschen auch Französisch sprechen? Kreolen nennen sie sich. Und wie leicht ist das Leben dort unten in Louisiana. Oh ja, yeah, die Sonne wärmt dir die Seele. Verführerische Gerüche der Karibik hängen in der Luft. Und erst La Cuisine.
La Cuisine, was?
La Cuisine, die Küche, das Essen. Oh. Gambo und Sambalaya. Die geheimen Gewürze Afrikas. Europäische Delikatessen. Langusten aus dem Meer. Scharfe italienische Salamiwürstchen. Reis und Bohnen. Weißt du, der Jazz ist ein wenig wie so ein leckerer Gambo-Eintopf. So viele unterschiedliche Dinge stecken in ihm. Zum Beispiel die Rhythmen des schwarzen Kontinents. Die Melodien der Oper, die Märsche der Blaskapellen, die musikalischen Moden der Pariser Salons, der traurige Gesang der Sklaven auf den Baumwollfeldern.
Gambo und Jumbo.
Sambalaya. Und nicht diese verdammten Hamburger Pappdeckel mit Sägemehl. Ihr New Yorker Typen habt ja echt voll die Geschmacksverwirrung.
Interessant, interessant, aber...
Studio, bitte kommen.
Oh, ich höre, wir haben wieder Verbindung zu unserem Reporter Charlie Chaser. Wir unterbrechen unser Interview. Danke, Mr. Blues. Und geben ab zu Charlie Chaser. Charlie, melde dich.
In Harlem gibt es viele berühmte Jazzclubs, aber keiner ist so berühmt wie der Cotton Club. Und hier im Cotton Club findet heute Abend ein Ereignis statt, das jeder Jazzfan erlebt haben muss. Eine Big Band Battle, eine der großen, gnadenlosen Schlachten der Jazzorchester. Auf der einen Seite die weißen Jungs von Jimmy Dorsey aus dem schwiegen Palace Ballroom von der 53. Straße haben sie sich ins dunkle Herz von New York gewagt, um hier im Cotton Club die schwarzen Champions von Count Basie herauszufordern. Zum Fight bis zur letzten Blue Note. Die Atmosphäre ist gespannt wie eine Kontrabassseite kurz vor dem Reißen. Nervös rutschen die Posaunisten hinter ihren Notenpulten hin und her. Die Trompeter halten ihr goldenes Horn in der Hüfte bereit. Lässig lassen die Saxophonisten ihre Finger über ihre Klappen gleiten. Aber sie ziehen nicht allzu lässig die Männer von Jimmy Dorsey. Und richtig, da startet Count Basies Rhythm Section mit einer überraschenden Attacke. Das Schlagzeug prescht vor, das Klavier setzt nach. Das Publikum schreit und johlt. Der Showdown beginnt.
Soweit unsere Übertragung aus dem Cotton Club. Swing Dingering, ihr hört Radio B-Flat und ich bin euer Jazzman Ronnie Riff. Unser Gast im Studio ist Bobby Blues. Nun, Bobby, wo waren wir stehen geblieben?
Oh, bei Gambo und Jambalaya.
Und bei New Orleans.
Richtig. Meine wundervolle Heimat. Oh ja, was war New Orleans für eine lebenslustige Stadt damals, als dort der Jazz in den Windeln lag. Ja, weißt du mal, dort, wo das Vergnügen ist, wo die Leute sich amüsieren, da findest du nicht nur viele erstklassige Musik, sondern auch Laster und Sünden. Nun, eines Tages, es war 1918, wurden viele Häuser und Kneipen von New Orleans geschlossen. Die Musiker verloren ihre Jobs. Die Cracks unter ihnen, wie King Oliver oder Louis Armstrong, bestiegen den Schaufelraddampfer und schipperten Mississippi aufwärts über Kansas City nach Chicago. Ein paar Jährchen später ging's von Chicago weiter nach New York.
Und von New York um die ganze Welt.
Ja, yeah. Freunde, so ist es.
Vielen Dank, Bobby Blues. Hier ist Radio B-Flat. Noch einmal schalten wir zu Charlie Chaser in den Cotton Club. Und wie steht's bei der Big Band Battle?
Sensationell, sensationell! Der Kampf der Big Band-Giganten ist in seine entscheidende Phase getreten. Mann, Leute, ich habe ja schon viele heiße Nächte im Cotton Club erleben dürfen, aber noch keine war so spannend wie diese. Jimmy Dorsey oder Count Basie, wessen Band wird als Sieger von der Bühne gehen? Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Bläsersatz folgt auf Bläsersatz, Solo auf Solo. Es ist ein offener Schlagabtausch, ein Fight bis zum Letzten. Wow, habt ihr diesen Lauf gehört? Der Wahnsinn, der Wahnsinn, der Wahnsinn!
Thank you.
Den kenne ich wie meine Westentasche, den Cotton Club. Auf Deutsch übersetzt sagen wir dazu ja auch Baumwollclub.
Und da hast du dir dann ein weißes Unterhemd aus Baumwolle gekauft, oder was?
Nein, nein, ein paar Ohrenschützer und die habe ich heute leider vergessen. War jedenfalls cool in dem Club.
Besonders wenn die Bands gegeneinander angetreten sind. So wie das heutzutage auch Rapper tun oder Dichter beim Poetry Slam.
Yeah.
Genau zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also im Jahr 1900, wurde in Deutschland ein Komponist geboren mit dem Namen Kurt Weill.
Warum?
Kurt Weill hieß der.
Ach ja, Kurtchen, der komische Kauz mit der dicken Brille. Der hat seine Frau gleich zweimal geheiratet.
Und Kurtchen hat schon als Zwerg komponiert wie ein Wilder.
Der lebte später auch in Amerika. Er musste fliehen. Und dann hat er es sich zwischen Ragtime und Broadway gemütlich gemacht. Yeah, der hat einen lässigen Songstil entwickelt.
Und Kurt Weill besuchen wir jetzt in Berlin. Da hat er zum Beispiel ein Theaterstück mit Musik geschrieben. In dem geht es um den Verbrecher Mackie Messer und um einen Bettlerkönig und um dessen Tochter Polly. Der Verbrecher wird zigmal von Frauen verraten und kommt am Schluss doch frei.
Komischer Kurti.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischs Flossen rot, wenn dieser Blut vergießt. Mackie Messer trägt den Handschuh, drauf man keine Untat liest.
Corti?
Ja, das nennt man einen Ohrwurm. Die Drei-Groschen-Oper wurde bis zum Jahr 1933 sage und schreibe 10.000 Mal in Europa gespielt und in 18 Sprachen übersetzt. Es war ein absoluter Hit, bis sie dann in Deutschland verboten wurde und erst 1945 wieder auftauchte.
Ja. Ich habe das auch mal auf Platte aufgenommen damals.
Ja, natürlich. Damit übrigens ist das 20. Jahrhundert aber noch nicht erledigt, denn es gibt ja noch einen zweiten Teil.
Oh, oui, oui, oui. Muss ich euch erzählen, wie ich war auch mal in Frankreich.
Frankreich?
Ja, bei so einem Vogelstimmenversessenen.
Oh la la, super uhu, dort hast du dir bestimmt den Bauch vollgeschlagen mit Pommes frites und Camembert. Apropos Futtern. So ein Pilzsammler, den wollen wir auch noch näher kennenlernen. Dessen Spezialität war Uhus präparieren.
Was? Ausgestopfte Uhus? Nicht mit mir!
War ein Scherz.
Du mit deinen Witzen.
Der Pilzsammler hat Klaviere präpariert. Ja, ja, das geht. Knöpfe, Korken, Schrauben, alles Mögliche hat dieser John Cage zwischen Klaviersaiten geklemmt.
Toller Klemmer.
Eben. Und er hat noch was Tolles gemacht. Er erklärte Schweigen zur Musik.
Echt?
Hm.
Oh, das heißt, Wir schweigen uns jetzt in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hm. Jetzt, augenblicklich.
Ja.
Ja, nun gut, schweigen wir los. Und weil das Schweigen für euch etwas fad ist, Musik ab.
Schweig jetzt.
So, wir sind wieder zurück. Doch einmal geht es noch in die Lüfte mit unserem Uhu in der letzten Folge unserer Zeitreise durch die Musikgeschichte. Da erfahrt ihr dann alles zum Thema Zwölftonmusik und zum Jazz. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao und Servus, sagt eure Julia.
Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.